Einen schönen guten Morgen euch alle hier im Saal und euch allen vor den Bildschirmen. Schön, dass ihr dabei seid. Falls ich jetzt während des Predigt husten muss, seid unbesorgt. Ich huste schon länger und habe mich schon dreimal getestet, immer negativ. Also das heißt, keine Gefahr. So. Hier seht ihr ein Bild. Das ist das Altarbild in meiner Heimatkirche in Finnland. Und wie unschwer zu erkennen ist, da stellt die Verklärung Jesu dar. Hat mit unserem heutigen Thema zwar nichts zu tun, aber ich habe an dieses Bild denken müssen, als ich den Bibeltext für heute bearbeitet habe. Und zwar nicht thematisch, aber der Ort, wo er hängt, eben in der Kirche, in meiner Heimatdorf. Und da musste ich denken, was habe ich als Kind von Jesus gehört? Ich war nun kein passionierter Kirchgänger, wirklich nicht. Wir hatten unsere normalen Schulgottesdienste, ja. Am Weihnachten war die Familie in der Kirche. Naja, natürlich Konfirmation und so, ne? Und einige Anlässe war ich schon in der Kirche. Und ich habe mir gedacht, was hast du damals für ein Bild von diesem Jesus so mitgeteilt bekommen? Und soweit ich mich entsinnen kann, einige Eindrücke möchte ich euch geben. Also mal, der gute Hirte ist er. Ja, das ist er. Ja, und so ein kleines, schutzloses Baby in der Krippe. Das ist Jesus auch. Ein friedliebender Mensch, der sich selber lieber schlagen lässt, als anderen schlägt. Halt, Güte in Person. Irgendwie, für mich war er so ein bisschen wurde vermittelt ein schwacher Typ. Aber irgendwie faszinierend. Sicher haben die in der Kirche auch andere Seiten von Jesus beleuchtet, aber wie gesagt, ich war ja nicht da. Das war nicht mein Hobby, damals in die Kirche zu gehen. Heute ist es etwas anders. Und wo ich mal überlegte, was sage ich heute, habe ich gedacht, was denken wir Menschen heute über diesen Jesus? Wer so Pi mal Daumen einmal im Jahr zum Gottesdienst geht, vielleicht ist ihm das Bild geblieben, so ein kleines Babylein, schutzloses Babylein in der Krippe. Das ist unser Gott. Oder noch weniger, immer mehr Menschen in Deutschland haben noch nie von Jesus gehört, bewusst nie gehört. Die Zahl derer, dem es so ist, wächst, Jahr für Jahr. Das ist auch eine Realität hier. Nun, vor über 40 Jahren lernte ich diesen Jesus persönlich kennen dann. Anfangs als den, der mich durch und durch kannte. Wie wir in einem Lied sagen, du kennst mich und liebst mich doch trotzdem. So habe ich ihn kennengelernt. Der kannte mich durch und durch und ich verstand, er nimmt mich so an, wie ich bin. Und das war für mich der Wahnsinn. Denn ich konnte mich selber nicht annehmen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der mich, so wie ich bin, annehmen kann und mich lieben kann. Aber dieser Jesus hat mir gezeigt, er kann's und er tut's. So fing mein Leben mit ihm damals an. Und in den Jahren habe ich dann auch neue Seiten von diesem Jesus kennengelernt. Nicht mehr das kleine süße Babylein in der Krippe, sondern als Mensch ist er mächtig geworden, groß und mächtig. Und Gott ist er. Etwas Gewaltiges. Und von diesen Eindrücken her gehen wir jetzt in den Bibeltext von heute. Der ist, wir machen ja Johannesevangelium durch, jetzt im zweiten Johannes 2, die Verse 13 bis 25. Ich lese. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er: Schafft es alles hinaus. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken: Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten. Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede: Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben. Jesus antwortete ihnen: Zerstört diesen Tempel. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen sie. 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst das in 3 Tagen schaffen. Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Während des Passafestes hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Klingt ziemlich heftig, nicht wahr? Ich denke, manche Beiwohner dieser Szene mögen gedacht haben: Was ist das für ein Irrer? Was ist das für ein Bekloppter? Im Tempel lief der ganz normale Alltag. Die Händler verkauften ihre Opfertiere, wie die Händler es schon jahrhundertelang gemacht hatten. Das war ja schon genauestens geregelt zu Zeiten von Mose. So. Genau. Also, das war nichts Anormales. Die Geldwechsler haben Geld gewechselt. Das war notwendig. Deswegen, weil jeder Jude Tempelsteuer jährlich zahlen musste. Halbe Sekel. Und wer von der Diaspora kam, vom Ausland, nach Jerusalem, der musste Geld wechseln, weil nur mit Segel konnte Tempelsteuer bezahlt werden. Also äußerlich war alles klar, alles paletti, business as usual. nichts Außergewöhnliches. Und dann kommt Jesus und wird rabiat. Macht aus Stricken eine Peitsche und jagt die Händler samt Tieren und die Geldwechsler aus dem Tempelbezirk, stößt die Tische noch um und schmeißt das Geld runter. Es macht nur Rumpsch. Eine ziemlich gewalttätige Szene, nicht wahr? Und wahrlich nicht eine normale Handlung von Jesus. Die anderen Evangelisten bringen diese Szene an andere Stelle. Kurz, wo er das letzte Mal für Passachfest nach Jerusalem kommt, in ihren Erzählungen. Johannes bringt es jetzt hier am Anfang. Und deshalb, manche Theologen sind schon der Ansicht, dass er das nur einmal gemacht hat, nur die haben das ein bisschen zeitlich anders platziert. Aber eine Möglichkeit besteht auch, dass er das sogar zweimal gemacht hat. Darüber sage ich was ein bisschen später. Aber Jesus, warum dieser Gewaltausbruch? Warum schlagen? Warum Tische umhauen? Er gibt selbst die Antwort. Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle, sagt er. Natürlich, recht hat er damit. So war es nicht vorgesehen. Der Tempel war der heiligste Ort in ganz Israel. Für den heiligen Gott, für die Begegnung mit dem heiligen Gott. Und jetzt hatten die Händler und die Geldtauscher, Geldwechsler, die benutzen das für persönliche Bereicherung. Sie hatten ja Monopolstellung, sie konnten die Preise selber frei bestimmen und sie haben sich selber bereichert. Recht hast du, Jesus. Da war Handlung notwendig. Aber ist das alles? Nur, dass man den Kommerz raustreibt? Ich denke, es steckt noch mehr dahinter. Um das rauszufinden, müssen wir ein bisschen den Kontext noch anschauen. Wir haben ja vor kurzem gehört, wie Jesus auf der Hochzeit in Kana war. Und das hat ja Daniel uns sehr anschaulich dargestellt, was da passierte. Jesus hat 600 Liter Wasser in Wein bester Qualität umgewandelt. Und Daniel sagte auch, das hatte eine große symbolische Bedeutung auch. Das Wasser war nämlich in 100 Liter Wasserkrügen gefüllt und diese Wasserkrüge waren vorgesehen für die rituelle Reinigung der Juden. Wenn sie sich rituell gereinigt haben, haben sie diese Wasserkrüge gebraucht. Und jetzt kommt Jesus und füllt diese Krüge mit Wein und sagt, eigentlich lässt das andeuten, Leute, ihr braucht diese rituelle Reinigung nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, ich bin gekommen. Und ich habe mir gedacht, was macht das mit dem Menschen Jesus, dieser erste Auftritt? Was macht es mit dem Menschen Jesus? Er ist selber Zeuge, wie Naturgesetze in unseren Augen gebrochen werden. Wasser wird zu Wein. Er sagt ein Wort und es geschieht. Stell dir vor, das würde uns passieren. Das würde was mit uns machen. Aber vielleicht noch mehr. Das war der Startschuss, dessen war Jesus bewusst. Status ist jetzt gefallen. Die Engländer sagen das so schön, a point of no return. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt habe ich meinen Auftrag und meinen Dienst begonnen. Und das wird bis zum bitteren Ende führen. Er war dessen bewusst. Also kommt Jesus voll motiviert jetzt in den Tempel und sieht das geschäftliche Treiben. Und da geben viele geplagte Menschen viel Geld aus. Zu viel, wie wir wissen. Um mal Vergebung von Gott zu bekommen. Und Jesus weiß das besser, denn irgendein anderer da, das ist vergebens. Diese Geldausgabe ist vergebens. Das vergibt keine Sünden, wenn ich Tier opfere. Das deckt das nur zu, wie wir das einmal hörten, vergibt aber nicht. No way. Das ist Nonsens. Und ich kann mir vorstellen, das regt ihn auf. Er will ein Zeichen setzen. Leute, versteht, so kommt ihr nicht in Beziehung zu Gott. So nicht. Als er das tut, den jüdischen Anwesenden leider war sofort klar, das kann er von sich aus allein nicht machen. Niemand käme auf die verrückte Idee, dass er diese jahrhundertealte Tempeltradition so angreift und außer Kraft setzt. Niemand. Und deshalb kommen Sie gleich mit der Frage, wer hat dich beauftragt? Wer hat dir den Auftrag gegeben, das zu tun, was du soeben getan hast? Wenn du im Auftrag Gottes unterwegs bist, zeig uns die Beweise. Zeig uns, dass du die Berechtigung hast. Und Jesus sagt, brich diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Heute könnte fast jedes Jungscharkind sagen, klar, jetzt spricht er von sich selber, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Klar, aber zu der Zeit hat niemand seine Antwort verstanden. Nicht seine Jünger und kein anderer. Das war verborgen. Für uns ist es leicht zu sagen, wir verstehen es. Aber sie haben es nicht verstanden. Hey, er würde diesen Tempel in 3 Tagen aufrichten, falls er zerstört werden sollte. Das ist kein Wunder, dass die jüdischen leider ihn nicht verstanden haben. Also Jesus muss doch ein bisschen bekloppt vorgekommen sein. Ein Rebell ohne Verstand. In 3 Tagen, na sowas, geht nicht. Deshalb sagen sie, dieser Tempel ist in 46 Jahren aufgebaut worden. Und an dieser Stelle kann man fast annehmen, sie sahen, der Bau begann vor 46 Jahren und zufälligerweise, wir wissen, also ich habe es auch gelesen, dass dieser dritte Tempel, der Bau begann 20 vor Christus. Wenn wir dazu jetzt die 46 Jahre nehmen und das Nulljahr, sind wir im Jahr 27. Irgendwie, das schließt nicht aus, dass tatsächlich Jesus 2-mal den Tempel gereinigt hätte, am Anfang und am Ende seines Wirkens. Aber ist keine wichtige Frage letzten Endes. Bricht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Wenn du hier im Saal oder du in online nichts anderes von dieser Predigt merkst, merke diesen Satz, was Jesus sagt. Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Das ist eine gewaltige Zusage. Das haben auch die Jünger dann nach seiner Auferstehung verstanden. Aha, das hat er damals gemeint. Er musste sterben und er ist wieder auferstanden und er hat den Tod besiegt. Aha, sie haben es verstanden und sie glaubten, was er alles gesagt hatte. Steht es da, wie Johannes das sagt. Warum ist es so wichtig? Oder ist es überhaupt wichtig, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Ja, wir können sagen, das ist wichtig. Das ist der Beweis dafür, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Dass er tatsächlich diese Macht hat, den Tod zu besiegen. In meinem auch und in deinem Leben. Der Text geht noch hier etwas weiter. Jesus ist zum Passahfest jetzt in Jerusalem. Und wir wissen ja, dieser Passahfest wurde anlässlich der Befreiung der Israeliten von ägyptischer Gefangenschaft gefeiert. Und während dieser Tage jetzt in Jerusalem, manche Menschen, die verfolgen und beobachten Jesus, was er tut, es wird nicht gesagt, dass er mal, da steht nur, sie sehen die Zeichen, die er setzt. Wir wissen nicht, welche Zeichen, aber sie sind Zeichen genug, um die Leute zu überzeugen. Manche glauben jetzt an ihn. Aber er vertraut sich keinem einzigen Menschen. Johannes sagt, denn er weiß, wie die Menschen ticken innerlich. Deshalb hat er sich noch nicht geoutet. Wie schaut es denn in uns Menschen innerlich aus? Nun, du weißt selber, wie es in dir ausschaut. Das ist logisch, ne? Die Bibel sagt noch etwas Allgemeingültiges. Der Apostel Paulus sagt in Römerbrief 3, Kapitel, im dritten Kapitel, Vers 10, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen Menschen, der ohne Sünde ist. Das verbindet uns Menschen. Wir sind nicht ohne Sünde. Wir sind mit Sünde behaftet. Und das ist unser Problem, wenn wir an Gott denken. Denn in Gottes Nähe kann nichts kommen, was mit Sünde was zu tun hat. Deshalb so ohne weiteres kommen wir nicht zu Gott, weil wir ja die Sünde mitnehmen würden. Geht nicht. Was uns Menschen noch verbindet, so mindestens die meisten von uns, wir haben noch gewisse Ahnung, was ist richtig und was ist falsch. Wir haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Wie äußert sich das? Nun ja, allein für uns, wenn wir was verbockt haben, unser natürlicher Instinkt sagt, jetzt musst du das wieder gut machen. Du musst das irgendwie wieder reparieren. Wir haben einen Sinn für Ungerechtigkeit, schon von Kind auf. Wenn wir sehen, jemand wird ungerecht behandelt, wir wissen das. Das ist nicht okay. Oder irgendein Mensch irgendwo in der Welt, der noch nie von irgendwelchen Göttern oder Gott gehört hat, was macht er? Er bringt Opfer für die Geister, um sie milde zu stimmen. Irgendwie weiß er instinktiv, das ist irgendwie notwendig. Ja? Also wir versuchen selber möglichst hochmoralisch zu leben. Klammer auf, das ist ja an sich sehr gut. Daran ist nichts Schlechtes, Klammer zu. Aber was machen wir? Unser Urinstinkt besagt uns, dass wir unser Haus Sprich, dass ich mein Leben selbst reinigen muss. Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Und wir neigen dazu, das von anderen zu verheimlichen. Ehe nach dem Motto, bei mir ist alles paletti, mir geht's gut, alles bestens. Dass ja niemand auf den Gedanken käme, bei mir wäre was nicht in Ordnung. Selbst ist man die Reinemacher-Fachmann oder die Reinemacher-Fachfrau. Wir wollen uns selbst reinigen. Aber da liegt ein Problem. Wenn du dein Leben selber reinigen möchtest, bereinigen möchtest, ja, dazu hast du tatsächlich ein Problem. Denn du hast kein Reinigungsmittel, was dich in Augen Gottes reinmachen kann. Nach seinem Maßstäben. Keine guten Vorsätze. Kein Fasten. Kein Verzicht auf bestimmtes Essen oder Getränke, rein gar nichts, kann dich vor Gott sauber machen. Unmöglich. Sauber nach Gottes Maßstäben kann dich nur der eine machen, der hier in unserem Bibeltext sagt, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Und Ostersonntag verlegte das. Er sagt die Wahrheit. Nur dieser Jesus kann dich reinmachen. Nur er. Keine Selbstversuche, so wir dafür geneigt wären. Wir brauchen nur ihn darum bitten. Und wir singen jetzt mit dem Team das Lied Create in me a clean heart, O Lord, O God. Schaffe in mir ein reines Herz. Und das ist jetzt ein Gebet. Wenn du dieses Lied singst, singe es betend für dich. Ganz egal, ob du heute das erste Mal einen Annäherungsschritt Richtung Gott machst. Das allererste Mal. Oder ob du schon länger mit ihm lebst. Bete, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Wasche mich rein. Jesus ist auf Empfang und hört dein Gebet. Und wir haben Mitarbeiter wieder hier, der bereit ist für Gespräch. Einfach aufsuchen. Amen. Und jetzt singen wir das Lied.